Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Heute geht es mal nicht um technische Themen, es geht auch nicht um irgendwie Sichtbarkeit, SEO und ähnliche Sachen, die ich in letzter Zeit öfters hatte. Heute geht es wirklich um die Kommunikation als solches und heute zu mir bei Gast ist Verena Krüger.
Hallo.
Schon verplappert, bleibt aber drin, wir sind im Podcast. Grüß dich, Verena.
Hi, freut mich.
Ja, Verena ist Kommunikationsberaterin bei DZ-Con. Sie unterstützt Unternehmen in herausfordernden kommunikativen Situationen, ob jetzt in der Krise, im Wandel oder wenn es um strategische Stakeholder-Kommunikation geht. Mit klarer Sprache und einem Blick fürs Wesentliche begleitet sie Teams und Führungskräfte durch komplexe Prozesse. Und wir sprechen heute natürlich über das Thema Video, also über die Wirkung und den Einsatz von Videos in der Unternehmenskommunikation und auch darüber, wie sich Formate, Erwartungen und Qualität durch Social Media rasant verändert haben, von CEO-Botschaften bis Reels. Was funktioniert heute wirklich? Ja, du hattest ja schon im Vorgespräch angedeutet, dass dein Schwerpunkt hauptsächlich bei Social Media und interner Kommunikation, gerade im Bereich Transformation ist. Da möchte ich auch gerne mit dir einsteigen gleich.
Jawohl.
Wenn er nicht ein Aber wäre. Das Aber ist nämlich, dass ich meine drei Einstiegsfragen noch stellen möchte, die ich jedem, der zu Gast bei mir im Podcast ist, stelle.
Mhm.
Ja, und die sind ein ganz klein bisschen philosophisch. Von daher meine Frage, bist du bereit dafür?
Aber natürlich. Ich habe mir natürlich auch ein paar deiner Folgen vorher mal angehört, deswegen kenne ich schon das Prinzip.
Du warst gewappnet. Ich hätte andere Fragen jetzt stellen sollen, dann wäre es spannender gewesen.
Ich habe aber tatsächlich bewusst nicht zu viel schon drüber nachgedacht, also,
das ist gut.
Was ich jetzt darauf antworten will.
Dann brauche ich ja gar nicht groß erklären, was der Hintergrund der ersten Frage ist. Rückblickend eines Tages auf dein Leben bis zum heutigen Tage, ich finde immer, wenn man auf dem Sterbebett liegt, klingt so böse, aber wenn wir eines Tages, den Weg des Ganzen, des Vergänglichen gehen und wir schauen zurück auf unser Leben, die Situation. Was würdest du sagen, welche Fähigkeit, wo du jetzt noch nicht zufrieden mit bist oder die noch gar nicht beherrschst, würdest du unbedingt noch bis zu deinem Lebensende lernen wollen?
Ja, also finde ich eine spannende Frage, was ich definitiv, sage ich mal so charaktermäßig, ist definitiv Entscheidungsfreude. Ich bin nämlich gerne so, ich möchte immer alles auf einmal. Ja, am liebsten dann natürlich auch immer noch alles perfekt. Das ist, glaube ich, so ein Thema, da so ein bisschen entscheidungsfreudiger zu sein. Das wäre, glaube ich, was, wo ich ganz happy drüber wäre. Und so ein bisschen so private Skills oder was ich super gerne oder wo ich mir super gerne eigentlich nochmal mehr Zeit für nehmen wollen würde, wären nochmal so ein paar Instrumente ein bisschen besser beherrschen. So, das lasse ich in den letzten Jahren ziemlich schleifen. Mit Gitarre angefangen und bisschen Klavier, bisschen Schlagzeug, so irgendwie mal verschiedene Sachen. Und eigentlich würde ich super gerne zum Beispiel so gerade Klavier super gut beherrschen und da einfach mal was drauf losklimpern können. Oder auch einfach mal so spontan irgendwo Leute mit begleiten oder so. Das fände ich ziemlich cool eigentlich.
Spannend, weil ich hatte heute schon mal eine Podcast-Aufnahme und da war das genau die gleiche Antwort. Also nicht gleiche Instrument, da war es Mundharmonika. Aber es ist sehr selten, dass jemand sagt, Instrument beherrschen. Von
ist
daher,
das so?
Spannend.
Ich dachte, das haben viele, dass die so irgendwie Instrumente beherrschen wollen.
Also sind Sachen wie Geduld, Gelassenheit kommen häufig. Also es ist sehr unterschiedlich, wirklich sehr breit gefächert.
Ja. Geduld braucht man dafür natürlich auch. Das ist.
Wem sagst du das? Ich habe drei Instrumente gelernt, aber als Kind halt schon. Gitarre und Bass habe ich mir selber beigebracht, aber Klavier. Und bei Klavier hatte ich null Geduld als Diener. Da habe ich mit 6 oder 7 angefangen. Und mein Klavierlehrer wollte so ganz klassisch halt nur Klassik spielen. Ich fand das richtig scheiße. Habe ich ihm auch signalisiert, war ihm völlig egal, meinen Eltern auch. Dann habe ich es abgebrochen. Mir irgendwann auf dem Flohmarkt meinen Eltern, war ich glaube ich 8 oder so, so eine spanische Flamenco-Gitarre gebraucht, gekauft. Selber ein bisschen rumgeklimpert, bis meine Eltern meinten, du musst als Unterricht nehmen. Haben mir da auch eine schöne Konzertgitarre von Yamaha gekauft. Fand ich irgendwann auch ziemlich schnell kacke, muss ich ehrlich sagen, weil ich wollte E-Gitarre spielen. Ah. Dann haben sie mich in die Musikschule geschickt. Gruppenunterricht mit 5 Kindern, fand ich so richtig ätzend. Und dann habe ich es ganz sein lassen und ich glaube mit 11 oder 12 so ein Beatles-Songbook von meinem Vater gefunden. Beziehungsweise nur, du kannst ja so Einzelnoten kaufen von Liedern. Mhm. Und das waren die Noten von Let It Be.
Ja.
Da habe ich mir mit Hängen und Würgen selber auf dem Klavier Let It Be beigebracht. Also aus dem, was ich aus dem Klavierunterricht noch konnte. Und da waren Gitarrenakkorde drüber gemalt.
Mhm.
Und da habe ich gemerkt, Gitarre ist viel besser. Und habe wie ein Berserker teilweise 3-4 Stunden am Tag geübt. Dann die erste E-Gitarre und der Rest, der hat sich irgendwann ergeben. Von daher, ich kenne das sehr gut. Da muss man sehr viel Geduld haben.
Ja, doch. Ja, mit Gitarre ist tatsächlich bei mir ähnlich gewesen. So die Gitarre meiner Mutter lag rum, habe ich mal drauf rumgeklimpert. Auch erstmal so ein bisschen selber beigebracht. Dann Unterricht war zwar Einzelunterricht, aber der Lehrer wollte auch so ein bisschen andere Sachen, als ich gerne spielen wollte. Der wollte mir auch irgendwie, der wollte, dass ich quasi auf der Grifftabelle von jedem Griff weiß, wie die Note heißt und sowas. Und dann wirklich nach Noten spielen bei der Gitarre. Mhm. Und ich wollte dann doch mehr so auch Akkorde oder ne, so dann auch eher so coole Rockmusik sowas spielen. Das passte da deutlich so ganz zusammen. Ja.
Ja, da versauen sich viele Instrumentallehrer wirklich mit ihren Kunden, also kundenfreundlich. Wenn man es aus Marketing-Sicht betrachtet, ist es überhaupt nicht.
Ja.
Das hat damit zu tun, ich habe witzigerweise 15 Jahre lang einen Lehrauftrag als externer Dozent an der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung gehabt.
Mhm.
Und da gehen Lehrer, also sowohl Musiklehrer aus weiterführenden Schulen, als auch Instrumentallehrer aus Musikschulen hin, um sich weitere Skills, bei mir war es halt Tontechnik, wie kann man das einsetzen, weil das ja in den letzten 20, 25 Jahren aufgekommen ist, aber auch so pädagogische Skills anzueignen, beziehungsweise, darauf wollte ich hinaus, diejenigen, die ein reines Instrumentalstudium hatten, haben sich dort die pädagogische Qualifikation holen können, um zum Beispiel Musikunterricht in der Schule oder in der Musikschule machen zu können.
Mhm.
Und solche Menschen habe ich da häufig kennengelernt und für die war im Studium schon von ihren Profs, von Mitstudenten und Dozenten im Prinzip klargestellt worden, wenn du später nicht der Konzertpianist und sonst was wird, was keiner wird, also das ist unter 1% die Chance, dann endest du in der Musikschule. Also es war so das Abstellgleis, das war so die Worst-Case-Geschichte.
Ja.
Und mit der Einstellung sind viele dann da auch hingegangen und prügeln dann einfach ihr Klassik-Zeug stur durch. Es ist natürlich wichtig, Musiktheorie und Noten im Prinzip auch, aber man versaut sich unheimlich mit den Schülern, wenn man da gar nicht auf die Bedürfnisse eingeht.
Ja, nee, das war tatsächlich, das hat mich dann auch, da hat er mich zu sehr gepusht dahin, was ich eigentlich gar nicht wollte. Das ist dann echt schade.
Ja.
Naja.
Hört man sehr oft, leider.
Ja.
Frage Nummer 2. Wie würdest du, also eine gute Fee kommt zu dir und sagt, Mensch, hier, ne, Verena, Geld spielt keine Rolle, was kostet die Welt? Wie würdest du deinen Arbeitsplatz gestalten? Und ganz wichtig, es ist rein hypothetisch, jetzt mach dir keine Gedanken, wenn du sagst, ich wäre am liebsten freiberufliche Surflehrerin in Marokko oder irgendwas, weil ich erlebe regelmäßig, dass jemand, der angestellt ist, so ein bisschen gehemmt ist in seiner Kreativität, wo ich immer sage, ey, ist doch egal, es geht ja nicht darum, dass dein Arbeitgeber jetzt sagt, Moment mal, die ist nicht glücklich bei uns. Es geht um eine gute Fee, da sind wir ja schon im Bereich des Irrealen. Aber wenn wirklich der Flaschengeist käme, was würdest du sagen, wäre der absolute Traum, wo du arbeitest und was du tust?
Ja, also das, was ich tue, da muss ich aber tatsächlich ehrlich sagen, da bin ich schon an einem ganz guten Punkt. Weil, also ich fand wirklich dieses Thema Kommunikation, das hat mich halt einfach immer fasziniert. Und deshalb habe ich mich dann ja letztendlich auch dafür entschieden, das zu studieren. Und muss wirklich sagen, dass jetzt gerade auch so mit diesen Schwerpunkten, die ich halt habe, mit Social Media, interne Kommunikation, audiovisuell, das sind halt wirklich Bereiche, die mir wirklich auch Spaß machen, die ich super interessant finde. Gerade auch das Thema interne Kommunikation. Ich finde einfach so, die Mitarbeiter sind so ein wichtiger Stakeholder des Unternehmens und ganz oft denken viele Unternehmen aber halt immer nur an die externen Stakeholder. So, ne? Also das sind wirklich so Bereiche, das finde ich wirklich, wirklich super, das macht mir total Spaß. Bin gerade auch zunehmend, wir sind natürlich auch bei der ganzen KI-Thematik dran und da bin ich gerade auch eben dabei, mich da sehr intensiv mit auseinanderzusetzen, wie man das eben auch in diesen verschiedenen Bereichen weiter integrieren kann. Und das finde ich halt auch nochmal einen super spannenden Bereich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich von den Inhalten bin ich super happy, wo ich bin und was ich gerade so mache. Was den Ort angeht, also wenn ich mir da wirklich was wünschen könnte, würde ich am liebsten eigentlich auf einem Boot leben.
Okay.
So irgendwo, nirgendwo, sag ich mal, auf dem Meer, einsame Insel. Aber dann auch nur mit der Prämisse, dass ich mich jederzeit irgendwo hinbeamen kann. Also dass ich da quasi meinen Rückzugsort habe und von da auch, sage ich mal, in Ruhe arbeiten kann, aber auch immer zwischendurch dann zu Kunden vor Ort hin kann, mich mit Kollegen treffen kann. Also so, weil diese Mischung, das finde ich tatsächlich, oder das fände ich eigentlich ziemlich cool, wenn das irgendwie ginge, weil ich privat tatsächlich sehr die Ruhe schätze und Natur und ich liebe es, auf dem Wasser zu sein und ich liebe es auf Booten. Also tatsächlich auch lieber kleiner als größer, so ein riesen Kreuzfahrtschiff, wo man dann schon gar nicht mehr merkt, dass man auf dem Wasser ist. Muss jetzt auch nicht sein, sondern wirklich so was Gemütliches, Kleines. Das fände ich schon cool.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Erinnert mich an einen meiner besten Freunde, der ist Grafiker, Webdesigner, auch für meine ganzen Sachen. Der hatte mal die verrückte Idee mit einem Geschäftspartner vor 25 Jahren, wo sie dann den Plan hatten, sie werden ja sowieso die Weltherrschaft erringen als super erfolgreiches Unternehmen, so die typischen Pläne und Ideen, die man hat. Und sie hatten die wahnwitzige Idee, ihr Ziel wäre eines Tages ihre Werbeagentur auf einer großen Segeljacht, wo also auch 3-4 Büros untergebracht wären, wo sie dann quasi übers Mittelmeer bis in die Karibik und sonst so ein richtig dickes Ding. Da ist die Firma drin und man arbeitet halt von überall weltweit und ja, Internet ist ja dann in 25 Jahren kein Thema. Von daher interessant, ich kann mich nicht mehr erinnern, was der Punkt war, wo sie dann auch im Nachhinein sagten, das war eine saublöde Idee. Aber es waren so ein paar Punkte, wo er sagte, es war einfach nur ein Hirngespinst, aber völliger Unsinn eigentlich.
Also ich stelle es mir in der Umsetzung stelle ich es mir tatsächlich auch herausfordernd vor. Also weil da braucht man dann ja doch einiges an Equipment etc. Also glaube ich schon, dass das nicht so ganz einfach ist. Aber ja, die Theorie ist auf jeden Fall super.
Ja, ich denke mal, irgendwann kriegst du auch einen Lagerkoller. Also wenn du jetzt irgendwie 6 Wochen lang oder 8 Wochen lang mit den Kolleginnen und Kollegen immer zusammen bist.
Das kann ich mir auch gut vorstellen.
Ich kann's nicht beurteilen. Ich war in meinem ganzen Leben 1,5 Jahre angestellt und hatte in Höchstzeiten 3 Mitarbeiter. Also selber Mitarbeiter und das sind auch gute Freunde gewesen. Von daher hatte ich immer das Glück, nicht unbedingt mit Menschen, mit denen man jetzt nicht so ganz gut kann, längere Zeit zu verbringen. Aber ich stelle es mir dadurch, dass ich diese Luxussituation habe, das nicht zu haben, stelle ich es mir besonders herausfordernd vor.
Ja, das stimmt. Danach. Das kann natürlich auch noch ein guter Punkt sein. Deswegen wäre bei mir auch die Prämisse wichtig. Man kann da jederzeit weg, wenn man dann doch mal woanders hin muss. Und auch mal dann bei mir umgekehrt auch mal unter Menschen. Weil das ist
klingt
auch
gut,
wichtig.
Dann. Ja. Also ich merke aber, ich war jetzt wirklich Montag bis Donnerstagabend unterwegs, quer durch Süddeutschland, Pfalz, Odenwald, Franken, im Badischen irgendwo, also echt viel unterwegs und ich war gestern Abend einfach nur froh, mit keinem Menschen reden zu müssen. Ich habe meiner Frau gesagt, wir können uns aufs Sofa setzen, wir können ein Glas Rotwein trinken, aber ich will nicht reden. Ich will einfach nur Ruhe haben.
Ja, das finde ich nämlich auch gerade, wenn man im Job so viel kommunikativ sowieso unterwegs ist, dann ist das tatsächlich privat auch mal ganz schön, da dann einen Rückzugsort zu haben. Ja.
Absolut. So, dritte Frage. Welcher bekannten Persönlichkeit wärst du gerne begegnet oder würdest du gerne begegnen? Und was hättet ihr gesprochen oder würdet ihr sprechen? Also lebende oder nicht mehr lebende Person natürlich.
Ja, also tatsächlich muss ich da sagen, es ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber wen ich aktuell etwas faszinierend finde, ist der Quarterback der San Francisco 49ers, Brock Purdy. Also ich gucke gerne NFL. Und was ich bei ihm so interessant finde, ist, dass er, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 2022 oder so, wurde er gedraftet an letzter Stelle Und als Letztgedrafteter in der NFL kriegst du den wundervollen Titel Mr. Irrelevant.
Okay.
Und kriegst dann natürlich auch erstmal keine Starterposition, sondern sitzt dann irgendwo im Backup. Und der ist dann nämlich in seiner ersten Saison auch erstmal so als Quarterback Nummer 3. Und keiner hat ihn auf dem Schirm. Und dann war es nämlich tatsächlich so, dass er dann zufällig oder dass die 49ers dann tatsächlich 2 Quarterback-Ausfälle in der Saison hatten, sodass er dann ran musste. Und seitdem liefert er ab und ist jetzt mittlerweile halt, ich glaube, seit 2 Jahren deren Starting-Quarterback. Und alles, was ich von ihm halt so an Interviews und sowas auch lese, das hat mich total fasziniert, weil natürlich diese Story ist ja super schön, so von Mr. Irrelevant. Und jetzt hat er sich halt einen fetten Vertrag gesichert bei den 49ers. Und da wurde er natürlich auch immer viel gefragt, weil er hat halt auch super viel Hate immer bekommen, so von wegen, weil er halt so spät gedraftet wurde. Haben immer alle gesagt, ach, der kann doch eigentlich doch gar nichts. Ne? So, das ist alles Glück, das sind alles nur die Spieler um ihn rum, die ihn so durchtragen. Und er selber sagt halt oder hat halt gesagt, dass er immer wusste, dass er es kann und quasi nur so auf seine Chance gewartet hat, dass er das beweisen kann sozusagen. Und hat das, sage ich mal, auch immer so beibehalten, die ganze Zeit über, auch wenn halt dieser Hate und so kam. Er hat immer gesagt, ich weiß, dass ich das kann und ich, ne, wenn ich meine Chancen kriege, zeige ich das. Jetzt war er auch wieder verletzt, aber ne, so. Und dieses Mindset hat mich irgendwie sehr beeindruckt, muss ich sagen. So diese Gelassenheit und auch trotz des ganzen Hates drumherum hat er dann ja auch weiter abgeliefert, weil er einfach dieses Mindset hat, ich lasse mich davon nicht beeindrucken, ich mache hier weiter mein Ding, weil ich weiß, dass ich das kann. Und auch dieses Vertrauen so darin, so das, was ich nicht beeinflussen kann, lasse ich halt. Da mache ich mir keinen Kopf drum, sondern konzentriere mich auf das, was ich beeinflussen kann. Der ist dann nämlich auch super fleißig und sagen halt auch alle um ihn rum, dass er halt immer fleißig war, auch als er Quarterback 3 war. Und eigentlich jeder dachte, der kommt eh nicht zum Zug. So, ne? Und das, weiß nicht, das hat mich irgendwie mal sehr beeindruckt, als ich das so jetzt immer mitverfolgt habe. Und ich glaube, mit so jemandem sich mal zu unterhalten, das fände ich tatsächlich sehr interessant, so genau, so dieses einfach um dieses Mindset vielleicht auch so ein bisschen auf sich überschwappen zu lassen, weil das finde ich schon krass, ja.
Klasse. Also NFL sagt mir gar nichts. Hätten wir auch Chinesisch reden können. Aber das ist bei Fußball genauso. Aber das Mindset finde ich spannend. Das ist so, für mich hört sich das nach einer Mischung aus Demut und starkem Selbstvertrauen und Bewusstsein, aber nicht übertriebenem.
Ja.
Weil da genug Demut vorhanden ist, nicht zu sagen, ich bin der Geilste und Tollste. Etwas, was man in der heutigen Welt, wir kennen es ja über LinkedIn, auch bei LinkedIn leider sehr häufig vermisst.
Ja.
In unserer Gesellschaft in Deutschland auch. Also es ist immer wieder erstaunlich, wenn ich mit Leuten rede, so aus dem weiteren Umfeld, nicht im Freundeskreis, auf welch hohem Niveau viele Menschen jammern. Auch bei LinkedIn die Diskussion zum Teil. Also der Klassiker ist ja, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber dieses, boah, Arbeitgeber, habt ihr nicht mehr zu bieten als ein Obstkorb.
Ja,
also kann man darüber diskutieren, das ist auch nicht mein Thema. Ich denke mir immer nur, ey, wir sind in totalen Krisenzeiten. Es gibt viele Leute, die hätten gerne einen Job. Deswegen sollst du jetzt ja nicht Überstunden machen, aber du sollst nicht auch noch weiter Forderungen stellen und jammern irgendwie. Leute, ey, uns geht's allen noch verdammt gut. Seid einfach mal ein bisschen demütiger mit dem, was da ist, und stellt euch darauf ein, dass es nicht selbstverständlich ist. Und das, ich finde das so, eine Grundeinstellung zu haben, dass man eine gewisse Demut hat und trotzdem Selbstvertrauen, das ist schon echt super.
Ja, und das sagen nämlich auch sehr, sehr viele, dass er einfach auch auf dem Boden geblieben ist. So, ne, obwohl er dann jetzt mittlerweile auch zu den Top-Quarterbacks gehört, aber da halt nie, sag ich mal so, das Wesentliche aus dem Blick verliert. Ne? Und das ist schon, fand ich sehr beeindruckend.
Ja. Da hast du gerade eine schöne Formulierung geliefert, nämlich das Wesentliche nicht aus dem Blick verlieren. Erzähl doch nochmal kurz, wir hatten es im Vorfeld schon, aber ich möchte es gerne dich selber erzählen lassen, was dein Steckenpferd aus den Tätigkeitsfeldern, die ich eben angeführt habe, was dein Hauptwirkungsbereich ist und wie da Video reinkommt.
Genau, also hatte ich ja eben, wie gesagt, schon mal so ein bisschen angedeutet, so dass meine Schwerpunkte vor allem in der internen Kommunikation und Social Media liegen, jetzt eben auch mehr KI zunehmend. Und da ist natürlich Video ein super zentrales Thema. Also gerade jetzt im Bereich Social Media Oder beziehungsweise das ist ja auch ein Bereich, der das Thema Video gerade für Unternehmen ja auch sehr schnell verändert hat. So, oder wo sich halt sehr, sehr schnell sehr, sehr viel verändert, ähnlich wie jetzt auch mit den ganzen KI-Entwicklungen. Genau, da begleite ich halt meine Kunden oder berate meine Kunden dann eben vor allem auch in die Richtung, so, ne, was für Videos könnte man benutzen? Braucht man überhaupt Videos? Weil ich sag mal, das ist ja immer so, man muss ja schauen, was ist eigentlich mein Ziel, was will ich erreichen, wen will ich erreichen, und darauf basierend schaut man dann ja, was man macht. Das Ganze ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig von den Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Und da ist halt tatsächlich, also ich mache dann eben jetzt auch nicht nur Videoberatung, sondern, ne, das ist dann schon so ein Gesamtpaket, dass wir da dann, oder dass ich dann da in verschiedenen Bereichen dann auch so die integrierte Kommunikation dann auch eben berate und wir dann wirklich gucken, okay, ne, das ist jetzt nicht nur ein Kanal und wir machen jetzt nur Video, sondern das ist dann schon ganz heitlich gedacht, dass wir da dann eben gucken, okay, was macht Sinn und wie macht da in dem Falle dann eventuell auch Video Sinn, in welchen Formen. So, das würde ich mal so grob beschreiben.
Wie hast du die letzten Jahre erlebt, was die Veränderung betrifft? Also aus meiner Sicht zum Beispiel, ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke ursprünglich auch, bin erst seit, haben wir jetzt 2026, seit 17 Jahren im Bereich Video unterwegs. Fällt mir gerade so an, das klingt so alt. Ich bin erst seit 17 Jahren mit Video. aber so in den letzten Jahren, finde ich, ist die Entwicklung schon massiv, weil durch Corona natürlich Deutschland sanft aus dem Dornröschenschlaf erwacht ist, sage ich mal, ein bisschen provokant ist es ja noch lange nicht erwacht, wenn ich mir anschaue, was in anderen Ländern läuft. Oder ein schönes Beispiel, was ich auch auf so einem Podcast mit einem schwäbischen Maschinenbauingenieur, der in die amerikanischen Südstaaten ausgewandert ist, und der erzählte, wenn du da auf ein Maschinenbaumessen gehst, da gibt's wirklich, also ich weiß nicht, welche Messe das war, aber sagt, in einer Messe gibt's einen Content-Hub in der Mitte einer großen Halle. Da sind kleine Videocast-Studios mit Influencern aus dem Maschinenbau, wo die Firmen sich dann halt einbuchen, um von den Influencern interviewt zu werden. Und dann jedes Mal, wenn ich bei einem Maschinenbauunternehmen bin und denen davon erzähle, die Augen werden ganz groß. Nein, also wie, das muss man ja nicht genauso machen. Aber ihr geht auf die Messe mit einem gedruckten Prospekt. Und ich weiß von dem ausgewanderten Kollegen, dass die Amerikaner innerlich dann halt erstmal sich halb scheckig lachen, weil ein Prospekt im Jahr 2025, 26 ist ein nettes Add-on, aber reißt keinen mehr vom Hocker.
Ja.
Wie hast du das in den letzten Jahren erlebt, die Entwicklung? Ja. Ist da mehr Offenheit oder ist da immer noch sehr viel Verschnupftheit, was Thema Video betrifft?
Also ich sehe da schon definitiv eine große Offenheit an vielen Stellen. Es ist tatsächlich dann oft eben genau dieser Punkt der Umsetzung. So, ne? Was macht man jetzt genau? Wie macht man es genau? Wo bietet es sich wirklich an? Und ich finde halt da eben gerade auch so diese Thematik, es hat sich jetzt alles so schnell verändert. Also es gibt dann ja auch immer wieder so diese Unternehmen, die dann denken, okay, müssen wir jetzt auch irgendwelche Tanzvideos auf TikTok machen?
Ja.
So, ne, genau, weil das ist ja genau dieses Thema, so Video ist ja ein Riesenbereich. Also Video ist ja nicht gleich Video. Sondern wir sprechen da ja wirklich eben von solchen Kurzvideos auf TikTok im Hochkantformat bis zu Imagefilmen hochprofessionell produziert im Querformat oder, ne, je nachdem. Oder auch Statements von CEOs für die interne Kommunikation oder wiederum Videos von Konferenzen oder Schulungen. Oder das ist ja alles für sich was komplett Unterschiedliches. Und das ist, finde ich, so ein bisschen auch eine große Herausforderung, vor denen viele Unternehmen dann stehen, dass sich das alles halt in den letzten Jahren so, so schnell entwickelt hat. Weil ich sag mal, also ich meine, ich bin jetzt ja noch nicht super alt. Ich meine, ich werde jetzt bald 30. Und es war schon so in meinem Studium, war einfach noch sehr, sehr stark dieses klassische Video-Querformat. So, ich weiß auch noch, da hat mal jemand auch zu mir gesagt, so, ja, denk bloß nicht dran, ein anderes Format als quer zu machen, so, weil wenn du Video machst. Also klar gab es da auch schon Hochkant-Videos, aber das ist ja, sag ich mal, so richtig groß geworden, auch gerade für Unternehmen, insbesondere als dann TikTok groß wurde. So, und das, da reden wir jetzt ja von einem Zeithorizont. Ich weiß gar nicht genau, das war 2018 oder sowas. Also das sind jetzt 8 Jahre. Also das ist schon eigentlich eine Zeit. Aber das hat sich in der Zeit einfach so schnell entwickelt, dass da dann auch die anderen Plattformen nachgezogen sind und hoch kann einfach immer mehr jetzt bei Social Media ja mehr oder weniger das Standardformat ist. Und gleichzeitig wollen Unternehmen dann aber teilweise ja trotzdem, dann haben sie für interne Kommunikation dann vielleicht wieder irgendwie Screens, wo das dann drauf soll, wo das dann mit dem Querformat wieder muss. Mhm. Und das sind ja einfach so Herausforderungen, die jetzt in den letzten Jahren gekommen sind, wo man dann tatsächlich, sorry, jetzt ist hier der Hund gerade im Hintergrund.
Alles gut, das ist live.
Ja, so, ich hoffe, der beruhigt sich gleich wieder. Der hat wahrscheinlich unten gerade wieder irgendwie die Müllabfuhr oder irgendwas gehört. Hm. Genau, jetzt habe ich gerade meinen Satz verloren.
Hochkant, Querformat, Hochformat.
Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie ich den Satz angefangen hatte und wo ich jetzt drauf hinaus wollte. Da hat mich jetzt der Hund ein bisschen rausgebracht tatsächlich.
Alles gut.
Genau, aber auf jeden Fall halt, ne, diese Entwicklung stellt Unternehmen definitiv vor große Herausforderungen auch. Und da fühlen sich dann, wie gesagt, manche, glaube ich, auch so ein bisschen gedrängt, jetzt eben, wie gesagt, dann so, ne, in Richtung, müssen wir jetzt nicht auch auf TikTok da irgendwie was machen. So, wenn er gleich nicht aufhört, dann muss ich vielleicht einmal ganz kurz runter.
Machtwort sprechen. Alles gut, lassen.
So, genau, aber
cool. Fehlt da mal heraus.
Ja.
Geht ja dank KI mittlerweile.
Ja,
sehr ja, gut. Spannend. Aber das Interessante ist, du hast viele Formate und Einsatzgebiete genannt, die, sag ich mal, die schon bekannter sind und, sag ich mal, aus meiner Sicht schon eher die klassische Kommunikation sind. Und ich erlebe aber auch da, dass Unternehmen trotzdem, das für die meisten Unternehmen kein alter Hut ist, wo man sagt, das machen wir schon lange. Der Imagefilm, ja, ist ja auch sehr umstritten. Sogar meine Kunden sagen mir, dass sie das mittlerweile sehr kritisch sehen, weil die Halbwertszeit halt recht gering ist. Und es kommt immer darauf an, wofür man ihn einsetzen will. Das ist nämlich der Punkt. Mhm. Viele Imagefilme sind ja, wir sind die tollsten, größten und besten. Und ich habe das jetzt allein letztes Jahr 4-mal im Kontakt mit Unternehmen erlebt, dass die Marketingabteilung unter der Hand sagte, naja, die Geschäftsführung wollte das, weil ein anderes Unternehmen, ein Mitbewerber hat auch so einen Imagefilm. Mhm. Hieß es, die haben einen, wir wollen auch einen. Also das ist genau das, was du eben gesagt hast. Der Zweck, das Ziel, völlig egal, die haben den auch, man muss einen haben. Und dann werden halt mal 50.000 Euro rausgebuttert.
Mhm.
Aber ich finde gerade spannend, Social Media gehört ja auch dazu im Rahmen von Marketing, dass wirklich zielorientierte Videokommunikation, wir bedienen ja alles das, was du, also alles andere neben dem, was du eben beschrieben hast. Also ne, wir zeigen Unternehmen nicht, wie sie Imagefilme drehen. Das machen ja Dienstleister. Social Media sind die meisten schon unterwegs. Ne? Es ist ja auch eher so, dass da die Struktur vielleicht nicht da ist, aber ich erlebe das wirklich bei fast jedem Unternehmen, wo wir sind, die sind im Social Media mit Video schon gut vertreten. Dann kommen halt so Sachen wie interne Ansprachen, da wird es dann schon ein bisschen dünner. Ne? Das hat man dann vielleicht mal, macht man Teams-Call, Town-Halls oder sowas ist eher selten. Und spannend wird es halt dann, wenn man wirklich gezielt Prozesse durch Video ersetzt. Also ich hatte jetzt gestern zum Beispiel einen Workshop mit 25 Vertriebs- und Marketing-Mitarbeitern eines mittelständischen Unternehmens. Da ging es darum, wie können wir unseren Vertrieb und unser Marketing, zum Beispiel Webinare, LinkedIn-Live, Livestreams, Verkaufsgespräche, Videobotschaften im Verkauf, Angebotspräsentationen, mit Video halt ein bisschen aufpeppen. Erlebst du, dass Unternehmen mit sowas auch schon kommen oder überhaupt, sag ich mal, einen Schimmer davon haben? Oder ist es eher so, dass alles, was ihr ihnen bringt oder ein Großteil des, was ihr schon mitbringt, für sie neu ist? Oder haben die solche Ideen, dass sie sagen, ach, habt ihr nicht ein Format, wo wir im Vertrieb irgendwie ein bisschen was machen können? Oder ist es wirklich eher so die klassische Unternehmenskommunikation?
Ja, also wir sind tatsächlich eher so in der klassischen Unternehmenskommunikation unterwegs. Deswegen ist es bei uns dann auch viel eher in Richtung, sag ich mal, strategische Videos, eben dann zum Beispiel für die interne Kommunikation. Da dann eben so zum Beispiel Statements oder auch dann da Veranstaltungen, dass da eben entsprechend die inhaltliche Vorbereitung und eben aber auch, dass das dann ordentlich gestreamt wird und alles. Ne? Also solche Geschichten. Also da ist tatsächlich bei uns, wie gesagt, da wir halt viel in diesen schwierigen kommunikativen Themen eher unterwegs sind, ist das bei uns tatsächlich da auch viel noch eher das Klassische. Aber auch da, finde ich, werden viele Potenziale nicht genutzt, gerade eben auch in der internen Kommunikation. Ich fand das jetzt auch so spannend. Es kam ja jetzt gerade kürzlich der Trendmonitor interne Kommunikation 2026, wurde gerade veröffentlicht. Und den habe ich mir natürlich auch schon mal so ein bisschen angeguckt. Und was ich da zum Beispiel sehr, sehr spannend finde, da ist halt Change und Transformation natürlich eins der Top-Themen, also Platz zwei der strategisch relevanten Themen aktuell. Ich habe mir immer so ein paar Zahlen rausgeschrieben. Also Platz eins war Verständnis für wirtschaftliche Ziele, Strategien, Prozesse, Entscheidungen. Dann eben Platz zwei Change und Transformation. Und Platz drei Unterstützung der Führungskräfte bei der Kommunikation. Und für die Zukunft sehen sogar 86% das Thema Change auf Platz 1. Also so, ne? Das ist wirklich da das Top-Thema. Und dann, wenn man sich dann aber den Report weiter anguckt, dann sieht man auch, dass die Top-Herausforderungen sind oder die größte Herausforderung eigentlich ist, die Mitarbeiter zu erreichen. So, das ist halt die größte Herausforderung, vor der die Unternehmen stehen. Und wenn man dann nochmal weiter guckt, sieht man, dass aber auch nur 13,7% der Unternehmen Video oder Audio und Video für die Führungskräftekommunikation benutzen. So, und ich sehe da halt direkt einen Zusammenhang, weil ich mir nämlich denke, gerade für diese Themen und gerade für Change und Krise, da finde ich, bleibt das Thema Video total hinter den Möglichkeiten. Also, ne, wenn man hier halt wirklich schon sieht, 13,7% nur für die Führungskräftekommunikation. Und dabei ist eben gerade Change und Krisenkommunikation ist ja Führungskräftekommunikation. Da ist es wichtig, dass die Führungskräfte, das Management, dass die Gesicht zeigen, dass die authentische Botschaften vermitteln nach innen zu ihren Mitarbeitern. Und was ist dafür besser geeignet als Video? So. Und das ist halt eben wirklich, finde ich, das fand ich jetzt nochmal sehr, sehr bezeichnend, diesen Report, wo das jetzt nochmal so deutlich hervorkommt, weil meiner Meinung nach ist wirklich, um die Mitarbeitenden besser zu erreichen, das Thema Video einfach mit das Beste. So.
Was glaubst du denn, woran das liegt? Also es ist ja erstmal zu erkennen, ist die eine Sache. Aber dann auch umzusetzen, hat ja zwei Komponenten. A, wie mache ich es inhaltlich, bis hin zu, wie präsentiere ich mich selber. Also mit das wichtigste Thema, was wir erleben, ist natürlich Vertrauen aufbauen, ob es jetzt Marketing im Vertrieb oder interne Kommunikation ist oder halt Wissen zu vermitteln. Aber auch da gehört Vertrauen dazu, weil wenn du den Leuten nicht vertraust, guckst es denen nicht an und glaubst ihnen nicht. Also zum einen, wie gesagt, die Umsetzung im Sinne von Vorbereitung, inhaltliche Themen. Aber irgendwie muss das Ganze natürlich auch auf der technischen Seite realisiert werden.
Ja.
Das gehört nun mal dazu. Das ist etwas, das für viele eine Qual ist, weil sie in anderen Bereichen gewohnt sind, mit den Skills, die sie halt gelernt haben im Laufe ihres Berufslebens, auszukommen. Also das ist ja nicht nur inhaltlich ein neues Thema für viele, sondern auch technisch. Wie erlebst du das? Oder was denkst du, ist die größte Hürde? Und wie ist da die Bereitschaft von Unternehmen, weil da geht's ja auch, ob du jetzt einen Dienstleister holst, was ab einem gewissen Punkt keinen Sinn mehr macht. Also wenn du sagst, ich will jede Woche interne Kommunikation mit Video machen, brauchst du keinen Dienstleister holen, das kannst du nicht bezahlen. Also für die Videoproduktion. Ja. Was ist da so die größere Herausforderung oder in welcher Reihenfolge würdest du die sehen?
Ja, also die Reihenfolge ist eine spannende Frage. Also ich würde tatsächlich so, aus meiner Erfahrung sind es tatsächlich auch zwei Themen, wobei tatsächlich jetzt so bei meinen Hauptkunden gerade ist dieses Thema Equipment Equipment und Know-how an sich ganz gut gegeben, dass da auch eine ganz gute Grundausstattung zum Beispiel da ist. Da ist es dann oft mehr das Thema Zeitmangel, also Ressourcen. Das kommt aber teilweise natürlich auch nochmal drauf an, was man jetzt für Formate hat. Da kann man dann sicherlich eben gucken, wie kann man da die Videoprozesse entsprechend auch effizienter gestalten. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und das Zweite ist aber auch tatsächlich, gerade was die Führungskräftekommunikation angeht, ist leider auch von dem, was ich so mitbekomme, ganz oft, dass da einfach das Verständnis beim Management für dieses Thema nicht vorhanden ist oder da auch eine gewisse Zurückhaltung da ist, weil natürlich gerade jetzt auch in Change- und Krisenprozessen oder Situationen sind die halt oft eher vorsichtig und zurückhaltend. So, was ja auch vollkommen verständlich ist. Aber ich glaube, da ist es auch eben immer nochmal so ein wichtiger Punkt, dass da auch die Aufgabe der Unternehmenskommunikation auch noch viel, viel mehr ist und auch in Zukunft sein wird, dieses Verständnis beim Management auch einfach zu fördern. Warum dieses Thema Video so wichtig ist. So, also ich meine, es ist teilweise dann nicht mal nur Video, sondern dass dann generell viel zu wenig kommuniziert wird, egal über welche Formate. Und dann eben Video erst recht nicht. So. Und ich glaube, da ist halt eben für beide Punkte, dass da wirklich diese Aufgabe der Mitarbeiter in der Unternehmenskommunikation sich zunehmend auch dahin so ein bisschen verändern wird, dass da viel, viel mehr Arbeit in die Richtung eben passieren muss, das Management davon zu überzeugen, warum die Kommunikation in diesen Situationen so wichtig ist und warum auch gerade da immer mal vielleicht mit einem kurzen Video-Statement oder einem kurzen Video-Interview oder ne, weil das dann einfach die Nähe, die Authentizität schafft, die solche schwierigen Situationen einfach brauchen.
Aber interessant ist, fällt mir gerade ein, wenn ich zurückblicke, wir waren ja früher auch, bevor wir hauptsächlich Unternehmen beraten haben, wie sie es selber machen, bisher mehrheitlich Prozesse und auch Bereiche, die jetzt nicht die klassische Unternehmenskommunikation sind, aber früher haben wir ja eine Produktionsfirma ganz klassisch gehabt, Schwerpunkt war interne Kommunikation in Unternehmen und ganz viel Training, weil wir mit einer Trainingsfirma zusammengearbeitet haben und ich erinnere mich an ein Projekt für einen großen deutschen Telekommunikationsdienstleister, Anbieter, da kann man sich überlegen, gibt ja nur ganz wenige. Die hatten genau das Thema, da hat der oberste Chef einer Tochterfirma hat für ein Event eine Ansprache, also es ging um Führungskräfte-Event, ein Video als Ansprache gemacht. Da sind auch mehrere Sachen in der gleichen Richtung raus entstanden und wir waren bei dem Event selber auch vor Ort und hatten da die Möglichkeit, teilweise auch ungewollt, ne, so beim Abendessen irgendwie dann mit den Leuten, die zum Beispiel, sag ich mal, eher weiter unten, ohne das jetzt werten zu meinen, aber es ging um Geschäfte halt, ne? Also der Boss ganz oben über alle Shops und die Verkäuferinnen, Verkäufer in den Shops. Und damals schon, das ist 2011 gewesen, nee, 2012 war das, hat man sich schon A, sehr über Videos gefreut, B, aber war schon damals auch schon das Credo eigentlich, ja, die da oben haben ja gar keine Ahnung, interessieren sich nicht für uns und vor allem, die kommunizieren nichts. Du kriegst ja was auf den Tisch geknallt, früher dann halt eine E-Mail, das mit dem Video war ja total innovativ und du hast keine Ahnung, wieso und wo das herkommt, ne? Du hast auch keine Möglichkeit für ein Feedback, theoretisch könntest du das, aber es passiert nichts. Deshalb finde ich diese Entwicklung, dass es grundsätzlich schon mal in die Richtung geht, gerade bei auch größeren Organisationen, sehr spannend und ich habe witzigerweise gerade hier vor unserem Termin eine Mail bekommen, eine Anfrage für ein Town Hall. Mhm. Wir haben ja so ein mobiles Studio, wo wir auch auf Events gehen, wo wir eigentlich das meistens eher als Messestand nehmen, uns zu präsentieren. Aber offiziell gibt es auf der Website die Möglichkeit, dass man es auch mieten kann. Machen wir auch. Und war wieder eine Anfrage für ein Town Hall. Das habe ich vor Corona zum Beispiel noch nie erlebt, dass ein Town Hall gemacht wird und auch mal Live-Feedback sich eingeholt wird. Erlebt ihr das auch häufiger oder ist das, wie vieles, was in Corona angestoßen wurde, danach auch wieder bei euren Kunden eher zurückgegangen?
Also tatsächlich sind Town Halls bei unseren Kunden auch ein sehr viel genutztes Medium. Also das ist tatsächlich auch etwas, was dann zum Beispiel, wo wir dann auch während Corona auch so Herausforderungen hatten, dass es dann eben, also es wurde vorher in Präsenz gemacht und dass es dann aber auf einmal nicht mehr in Präsenz stattfinden konnte. Und wir da dann zum Beispiel eben auch unterstützt haben mit eben Videoaufnahmen, dass das Ganze dann gestreamt werden konnte und dann aber eben hinterher auch als Aufzeichnung zur Verfügung gestellt wurde. Also sowas hatten wir da auch und jetzt nach Corona ist es dann vor allem natürlich in dieses Hybridformat übergegangen, dass da dann eben viel ja mit beidem eben gearbeitet wird und da entsprechend dann natürlich auch die Technik gebraucht wird. Für sowas werden dann schon eher auch nochmal Dienstleister dazu geholt, weil es dann also je nach Größe, aber dann teilweise schon eine Größenordnung hat, dass dafür das Equipment dann eben nicht unbedingt vorhanden ist. Aber so gerade jetzt auch bei kleineren Veranstaltungen oder sowas, da ist dann, also gerade jetzt bei meinem Hauptkunden, wenn ich gucke, die sind zum Beispiel auch gerade dabei, die wollen sich zum Beispiel auch so ein Studio einrichten. Da sind die gerade auch dabei, wo man dann entsprechend mal Statements von der Geschäftsführung, aber auch von Mitarbeitern oder sowas dann auch mal eben schnell aufnehmen kann. Also sowas ist da schon auch da. Ich habe immer das Gefühl, es hängt sehr davon ab, wer sozusagen in der Unternehmenskommunikation sitzt und wer da verantwortlich ist. Weil jetzt in dem Fall zum Beispiel ist es so, dass da auch der Kommunikationschef selber aus dem Bereich Audio-Video kommt und sich natürlich deshalb entsprechend sehr dafür eingesetzt hat, dass da jetzt in den letzten Jahren viel angeschärft wurde. Das ist dann natürlich in anderen Unternehmen, wenn da dann Leute sitzen, die selber da vielleicht eben nicht so affin sind und nicht so viel mit zu tun haben. Die, kann ich mir vorstellen, sind dann auch eher zurückhaltender, so was das angeht und da dann irgendwie Dinge anzuschaffen, dass man dann eben dafür selber machen kann. So, das ist dann eben sehr auch eben von den Personen abhängig und deswegen auch in den Unternehmen sehr, sehr unterschiedlich, wie viel das genutzt wird. Ne? Das ist da gibt es große Unterschiede wirklich.
Ja, und es gibt auch, was ich erlebt habe, ich weiß nicht, ob du es auch erlebt hast, Unternehmen, in denen das Thema verbrannt ist. Also ich hatte spannenderweise diese Woche einen Termin bei einem Unternehmen, sehr großer Mittelständler, die haben in der Corona-Zeit 2022 sich von einem Technikdienstleister ein Studio einrichten lassen, was aber so kompliziert ist, dass es ohne Personal gar nicht geht. Und selbst das Personal, das sind Mitarbeiter und Mitarbeiter aus dem Marketing und der Unternehmenskommunikation, die damals geschult wurden, dann hat das Unternehmen, was es eingerichtet hat, sie nicht mehr geschult. Mittlerweile ist es insolvent, kann es auch nicht mehr schulen. Die sind gar nicht in der Lage, also die haben ein riesen Greenscreen-Studio, ist der Klassiker. Ich habe das auch bei großen Banken und Versicherungen erlebt, mit denen wir zu tun haben. Die haben große Greenscreen-Studios in der Corona-Zeit für Townhalls und Ähnliches angeschafft. Und weil das so aufwendig und auch intern als Kostenstelle so teuer ist, wird es seit Corona nicht mehr benutzt, weil keine Abteilung kann sich diese Kosten leisten. Und auf der anderen Seite sind keine Leute mehr da, die es bedienen. Und wer hat mir das erzählt? Ich war die Woche bei vielen Unternehmen, deswegen muss ich gerade mal nachdenken. Bei einem Unternehmen hat auch jemand gesagt, ja, und hier unsere Partnerfirma XY, die hatten auch ein Team von 3 Technikern eingestellt, die haben sie nach Corona alle wieder entlassen, das Studio steht leer. Und das ist so ein Punkt, wo das Thema, wenn schon professionalisiert wurde, total verbrannt wurde durch halt natürlich auch eine falsche Konzeption des ganzen Themas. Hast du sowas auch schon mal erlebt, dass da eigentlich brachliegend ein Studio auch mit Ideen steht und es wird nicht genutzt, was einfach zu aufgeblasen gedacht wurde?
Nee, also das war jetzt bei unseren Kunden so konkret noch nicht der Fall. Also es ist tatsächlich da eher das so oder so dann bei anderen, also jetzt abgesehen vom Hauptkunden, dann doch eher noch eine gewisse Zurückhaltung herrscht. Und da dann eher doch in Richtung das geht, was noch angeschafft werden könnte oder was man eben noch nutzen könnte. Also so rum, wie du es jetzt beschrieben hast, habe ich es tatsächlich noch nicht erlebt. Ne?
Ja, ist ja gut. Also weil das Blöde ist halt, also ich, das bei dem Unternehmen, wo ich jetzt bei dem das wieder erzählt haben, die gleiche Situation halt haben, ist der Vorteil, dass der Druck mittlerweile so groß ist, weil so viele es nutzen wollen im Unternehmen und der Produktionsprozess so aufwendig ist und die waren überzeugt davon, man muss mit Greenscreen, ansonsten ist es nicht professionell.
Ah, okay.
Und das Erste, was ich immer sage, ist, wir haben 10 Jahre lang mit Greenscreen-Produktion gearbeitet. Wir haben all diese ganzen Kommunikationstrainingsvideos ab 2011, 12 bis knapp 2020 mit Greenscreen gemacht. Ich hasse es mittlerweile wie die Pest, sage ich ganz ehrlich, weil es ein gigantischer Aufwand und seitdem in der Corona-Zeit auch jeder zu Hause mit Zoom so einen Pseudo-virtuellen Hintergrund gemacht hat und die meisten funktionierten ja nicht gut, hat man sich auch satt gesehen. Und ich erlebe, war vorgestern wieder das Gleiche, eine totale Erleichterung, wenn ich sage, ey, lass uns mit einem reellen Hintergrund planen, also wirklich ein Studioset, auch wenn es so ein kleiner Raum ist, dann könnt ihr sofort loslegen, ne? Und das habe ich halt wirklich bei großen Mittelständern und Konzernen sehr häufig erlebt, dass da diese großen TV-Studios sind, die dann keiner mehr nutzen. Das ist total schade, weil das Thema intern komplett verbrannt ist.
Ja, was ich gerade da ganz interessant finde, das Thema, was du angesprochen hast, mit dem sonst ist es ja nicht professionell. Also ich meine, klar, bei Schulungsvideos und so sollte man schon auf eine gewisse Professionalität achten. Aber ich finde gerade auch, das ist so ein Thema, dieses, was ist eigentlich professionell bei Videos? Ne? Weil wie eingangs schon gesagt, es gibt so viele Arten von Videos. Und das ist dann eben auch oft so eine Unsicherheit, so wie professionell muss es jetzt eigentlich sein? Ich meine, wenn ich mir manche Sachen auf TikTok angucke, die da viral gehen, da ist nichts mit professionell. So, ne? Also Ne, also das heißt jetzt nicht, dass jeder das jetzt so machen soll.
Ist halt Social Media, ne?
Genau, so. Und das ist eben wieder genau dieses Thema. So auf Social Media ist das halt wieder was ganz anderes als eben jetzt zum Beispiel für so Schulungen oder ähnliches. Oder auch bei der internen Kommunikation. Und da ist nämlich, finde ich, auch gerade für Social Media und intern auch ganz oft, dass es da teilweise vielleicht auch zu kompliziert gemacht wird. Also komplizierter, als es müsste. Weil gerade in den Bereichen ist ja wirklich Authentizität das A und O. Also auch wenn das mittlerweile fast so ein Buzzword ist und man es nicht mehr hören kann. Aber es ist ja nun mal einfach so. Kann ja trotzdem, ne? Kann man ja nicht leugnen. Und das einfach, finde ich, da die Authentizität heißt dann eben auch, dass es jetzt nicht die perfekte Ausleuchtung sein muss und nicht immer auch die Profikamera, sondern ganz im Gegenteil. Also ich habe zum Beispiel im letzten Jahr bei dem besagten Hauptkunden auch ein Videoformat etabliert für die interne Kommunikation, wo ich mit dem General Manager im Werk unterwegs bin. Und da habe ich dabei ein Handy und Ansteckmikrofone. Mehr nicht. So, ne, also so, und das ist auch, ich sag mal, da würde es auch gar nicht großartig anders funktionieren, weil da sind wir teilweise auf Anlagen unterwegs. Ich bin da schon irgendwo raufgeklettert auf irgendwelche Gerätschaften und Türme und keine Ahnung, wo wir dann von oben irgendwelche Aufnahmen machen. Da kann ich gar nicht irgendwie sonst was alles mitschleppen an Stativ und Licht und sonst was. Das wäre halt vollkommen unrealistisch. Und da ist es halt, dass das Format wird halt intern super angenommen, das kommt super an. Und da geht es nämlich wirklich auch einfach drum, so was das so erfolgreich macht. Der General Manager kommt vorbei, der zeigt Gesicht, der ist vor Ort und der zeigt Interesse an dem, was die Leute tun. Also inhaltlich geht es da eben drum, dass er halt zu aktuellen Projekten oder wichtigen Themen irgendwie da Leute besucht und die eben interviewt. Hey, was macht ihr hier eigentlich und warum ist das so wichtig für uns? Und das ist an sich wirklich kein kompliziertes Format. Und das funktioniert aber super, weil es eben auch diese Authentizität hat. Und das ist auch alles nicht gescriptet. Wir haben da ein paar Fragen. Und alles andere ist einfach frei raus, ne? So. Und das funktioniert super. Also ne, da muss man es auch nicht immer zu kompliziert machen, sondern wirklich mehr auf diesen Faktor authentisch, ehrlich, offen. Und das kann halt super funktionieren.
Ja. Prima. Ich danke dir vielmals. Das war ein schönes Schlusswort, weil es auch gleichzeitig, ich finde, ein Mut machen für die Unternehmen ist, die sich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung oder eine kleine Anekdote von meiner Seite. Ich habe gerade einen neuen Kunden, Tochterfirma eines amerikanischen Konzerns. Da hat der Europachef mir geschrieben für unsere Zusammenarbeit oder was sie sich wünschen, welche Formate sie machen wollen. War eine ganze Reihe, viel auch Schulung, interne Kommunikation zum Teil auch, viele Webinare, vertriebliche Themen. Und einen Satz, den fand ich sehr prägend. Hier siehst du ein paar Beispiele unseres amerikanischen Mutterkonzerns. So wollen wir es auf keinen Fall. Da dachte ich mir, ups, okay. Ich kenne das immer nur so bei deutschen Niederlassungen. Amerikanische Mutterkonzerne ist so, großer Bruder befiehlt und die Deutschen müssen halt folgen oder so. Ist ja häufig, sie sind bei amerikanischen Konzernen. Mhm. Und er sagte ganz klar, guck's dir an, du wirst verstehen, wieso. Es ist alles viel zu glatt gebügelt. Und das war es auch. Also ich zweifle, dass die im Bild zu sehen, denn ich kann mir gut vorstellen, dass es auch keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren, sondern Schauspieler oder Trainer oder so. Das war einfach so dermaßen glatt. Da ist die Authentizität, also das ist halt Hollywood, ne? Und das funktioniert heute in der Unternehmenskommunikation intern, aber auch in vielen Fällen extern einfach nicht mehr.
Ja, das habe ich aber tatsächlich auch schon erlebt, in so gerade in internationalem Kontext, dass da tatsächlich gerne übertrieben wird, sage ich mal. Auch so eine übertriebene, aufgesetzte Freundlichkeit und Schauspieler statt Authentizität. Ja.
Prima. Ich danke dir vielmals für deinen Input, Verena, und auch allen anderen, die zugehört haben natürlich, die hoffentlich jede Woche dabei sind, alle meine Folgen schon gehört haben, irgendwie den Bravo-Starschnitt von mir haben. Na Quatsch. Ich freue mich über jeden, der meinen Podcast hört, denn mein Ziel ist damit ja anderen Menschen weiterzuhelfen und Inspiration zu bieten. In diesem Sinne, wenn du beim Zuhören gemerkt hast, Mensch, da habe ich ein paar Fragen an Verena in den Kommentaren, beziehungsweise in den Shownotes, nicht in den Kommentaren, findest du ihr LinkedIn-Profil, da kannst du sie kontaktieren und weiterschauen, was daraus ergibt. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Restwoche, Verena, und allen, die zugehört haben, und
danke,
bis zum nächsten Mal.
Und jawohl, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Gerne. Bis dann.
Bis
tschüss.
Dann. Tschüss.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.